Ja, also dieses Wort Arumim, das hängt also eben wirklich damit zusammen, dass immer mehr, wobei natürlich damals in Wahrheit das Hellsehen noch ganz reich ist, weil wir sind noch lange bevor wirklich irgend sowas wie unser Körper ist. Es ist ja immer noch dieser Ur-Adam, der aber jetzt bereits die Polarität in Adam und Eva gegeben ist. Also es ist schon vorbereitet eigentlich die Geschlechtertrennung im Grunde dadurch. Aber immerhin, das ist noch absolut das Fernmensch. Also das heißt, er nimmt noch den ganzen Erdenraum ein, beziehungsweise die äußeren Schichten dieses Erdenraumes, der aber bis zur Mondbahn geht. Also wenn man es heute räumlich vergleichen will. Weil die Paradieseswelt ist also zwar nicht ganz draußen, aber ziemlich nahe dieser Mondensphäre, also dort, wo der Mond heute läuft. Bissl darunter, könnte man sagen, ist so die Paradiesesebene, der Garten Eden, und darunter ist eine Welt, wo bereits also ein Teil dieser finsteren Kräfte da ist. Also es sind da bis zur Wassererde, die sind alle schon da. Mhm. Und von der Wassererde wird ja gesprochen in Wahrheit, im Sechstagewerk bereits, allerdings von der seelischen Seite gesehen, das sind die Wasser der Tiefe, über denen der Geist der Elohim schwebte. Und das kommt erst dann zustande mit der Mondentrennung, also wenn dann wirklich der Mond als selbstständiger Himmelskörper sich herauslöst. Aber dazu ist noch eine ziemliche Verdichtung notwendig. Aber die beginnt da, und es beginnt also dieses volle Hellsehen, beginnt also bereits ganz leise zu schwinden, und es beginnt ein erster Blick, ein Erkenntnisblick sich zu richten auf die Welt, die da unten ist. Das ist nämlich die Welt, die im Grunde den Hierarchien oben nicht zugänglich ist. Da sehen sie nicht hinein, was da passiert, sehen sie nicht im Grunde. Die ganzen Hierarchien, also bis hinauf geht das. Also selbst der Christus sieht zunächst jetzt zu dem Zeitpunkt nicht da hinein und ist mit der Welt nicht vertraut. Das wird er erst dann durchs Mysterium von Golgatha, da verbindet er sich damit. Aber da hat sich was Eigenständiges gebildet, das sich separiert hat von den ganzen Hierarchien irgendwo. Und das ist also im Dunkel, was da unten ist, und mit der Erkenntnis des Guten und des Bösen beginnt also die Möglichkeit, da hineinzuschauen. Und eben wenn die Schlange sagt, ihr werdet sein wie die Elohim und das Gute und das Böse erkennen, ist das eigentlich ein bisschen eine Irreführung, weil die kennen das da unten eben nicht, in Wahrheit. Die sehen nicht hinein, da unten. Also,
was sagt sie, die Schlange?
Na, sie sagt, also ihr werdet nicht sterben, das ist einmal die erste Lüge, ihr werdet nicht sterben, und das zweite, ihr werdet sein wie die Elohim und das Gute und das Böse erkennen. Und es stimmt schon, dass sie das Gute und das Böse erkennen werden, aber in der Form, wie sie es erkennen werden, erkennen sie eben gerade die Elohim, die ja zu den Hierarchien gehören, nicht, weil für die ist das verfinstert da unten. Also,
ja, aber Michael ist ja, würde ich sagen, der gehört ja schon zu den Oberen.
Ja, 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 also natürlich.
Er hat schon irgendwie einen Ahrenmann.
Naja, er hat die Auseinandersetzung. Sie kennen Luzifer, sie kennen Ahrenmann, sie kennen die Asuras, aber der Punkt ist, sie sehen nicht, was die da unten treiben. Das ist das Problem. Also das heißt, sie sehen schon und haben sie eigentlich selber letztlich als Widersacher bestellt irgendwo als Ding. Also das wissen sie natürlich, aber sie kennen die geistige Seite dieser Wesen sehr wohl, aber was sie da im irdischen Bereich jetzt wirklich für Süppchen kochen,
die Details
wissen sie nicht. Also es gibt sozusagen ausreichend Verdachtsmomente, aber keine Beweise.
Mir kommt jetzt als Idee,
ja.
Es ist eigentlich mehr eine Frage, ich habe das noch nie vorher so bedacht, ob dieser Luzifer
ja.
das Mittel der Lüge gebraucht, um die Seelen von Adam und Eva mhm. so an sich zu binden, und das ist ja auch mhm. in dieser Gebärde,
ja. Ja, ja, ja.
dass sie mit ihm paktieren.
Ja, 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 würde ich.
Er ist ja gegen die.
Richtig.
Die Oberen
da. Er ist gegen die Oberen, richtig, ja, ja. Richtig, richtig.
Und da braucht er Partner dazu.
Und dazu braucht er Partner, ja, ja, absolut, ja, ja, absolut. Ja, ja, würde ich so sehen.
Bessere Partner als uns gibt es
nicht. Wir sind willig, ja. Das ist ja richtig, ja. Ja, weil der Luzifer macht es ja nicht dann streckenweise so angenehm, ihm ja. zu folgen. Das ist ja so schön und erfreulich. Bis dann das Aufwachen kommt, das Böse, aber ja. zunächst ist das schön. Ja, ja, also das hängt damit zusammen. Und
ist es das, man. Die Lüge, weil mich besonders interessiert, kann man das wirklich sagen, weil Luzifer von seinem Standpunkt aus ist es ja
letztendlich
keine Lüge. Er wird nicht leben, weil es ist so, du kannst den Menschen nicht umbringen. Der wird immer leben.
Ja. Ist richtig, man müsste eigentlich bei Caesar so sagen. Ist sogar oft. Die Widersacher lügen ihn eigentlich nicht an, aber sie sorgen dafür, dass man ihre Antworten völlig missversteht. Mhm. Und das heißt, der Mensch interpretiert es dann falsch und macht dann einen Blödsinn damit. Das ist so wie im Faust, ich meine, der Mephisto erzählt so viel Gescheites, die sind alle wichtig. Aber wenn sie es an der falschen Stelle anwendet, ist es fatal. Also es stimmt schon, die Lüge besteht sozusagen darin, dass er den Menschen verführt, das falsch zu verstehen und ihm das geradezu suggeriert, das falsch zu verstehen.
Was hast du jetzt gesagt, Peter, der Luzifer ist ja für das Leben? Hast du das
gesagt? Nein, weil da vorgelesen ist, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, ihr werdet leben. Ne? Oder ihr werdet immer leben, ich weiß nicht, was steht
da? Naja, er sagt also, die Eva sagt ihm, aber der Herr hat gesagt, von dem Baum da darf man nicht essen, sonst werdet ihr sterben. Und die Schlange sagt nichts anderes, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie die Elohim und das Gute und das Böse erkennen. Also er sagt nicht definitiv, ihr werdet leben, aber ihr werdet nicht sterben, sondern das Gute und Böse erkennen.
Und es gibt etwas, was man als Lebenslüge bezeichnet. Mhm. Ich glaube, der Luzifer, der kann das hantieren.
Ja, ja.
Ihr werdet nicht sterben.
Ja, 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 ja.
Damit dann einzig und alleine der Mensch lügen, indem er etwas tut und das
mhm.
und dieses verneint, diese
genau.
Tat.
Genau.
Das ist für mich Lüge, aber
ja, ja, ja.
die Wesen da oben oder unten, die sind einfach. Ne?
Das ist richtig, ja, ja. Ich meine, der Mensch wird dann halt dazu verführt, das falsch zu interpretieren oder was Falsches daraus zu machen und dadurch wird es zur Lüge, sagen wir so. Also er verführt den Menschen zur Lüge dann letztlich dadurch. Und
ist eigentlich eh ganz klar. Weil wie kann der Mensch schon so eine Überschau haben wie die der Luzifer hat?
Ja, ja, richtig. Ja, ja, der hat mehr Überschau. Ja, der hat mehr Überschau.
Der hat auch viel mehr Überschau,
ja, ja.
Wenn er dann den Strahler in sein Reich bittet.
Um natürlich, natürlich. Und die kennen halt die Bereiche da.
Ja.
Zumindest teilweise. Ich meine, Luzifer kennt auch nicht alles, was da unten ist, aber auch wenn man von dem Unteren schon wieder etwas mehr. Aber die, Daher kann er sehr gut von der Erkenntnis des Guten und des Bösen sprechen, weil er weiß was davon. Mhm. Er weiß, dass es also diese Spaltung da sozusagen gibt. Und Gott, der Luzifer, hat eine gewisse Ahnung, weil der trotzdem einen gewissen Blick hinauf hat, mehr als der Ahriman, und aber auch den Blick nach unten auch hat. Also das heißt, er ist prädestiniert dazu, den Menschen das schmackhaft zu machen, die Erkenntnis des Guten und des Bösen.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Den letzten Satz, den du jetzt gerade gesagt hast. Der Luzifer, der hat den Blick nach unten, aber auch nach oben.
Ja, genau.
Und die Gebärde von Luzifer, die finde ich ja, die passt so dermaßen gut. Es ist der Hinweis vom Steiner, er möge beinahe immer nach unten schauen, aber sich nach oben bewegen.
Ja, genau.
Da ist das drin.
Ist es drinnen, ja. Da ist es drinnen, ja, absolut. Absolut. Also, und das setzt sich ja jetzt auch wirklich fort in der Versuchungsgeschichte Christi. Also da ist auch, sind die Begegnungen drinnen, also zunächst einmal in Wald mit dem Luzifer. Wir werden uns das dann gleich im Detail anschauen. Es ist nämlich in den verschiedenen Evangelien ein bisschen unterschiedlich überliefert. Vor allem die Reihenfolge auch der Begegnung, wobei eben in den heutigen Übersetzungen natürlich zwischen Luzifer und Ahriman nicht unterschieden wird. Da wird halt Teufel oder Satan gesprochen, aber das auch noch dazu oft unsystematisch. Also weil im selben Atemzug wird einmal Teufel genannt und dieselbe Wesenheit dann Satan. Also das ist verfehlt. Das ist aber teilweise schon die griechische Übersetzung, in der das einfach falsch ist.
Ach, schon dort?
Ja, schon dort, ja. Es ist schon im griechischen Text. Man müsste es einmal wirklich, teilweise gibt es ja aramäische Vorbilder noch. Man müsste einmal schauen, wie es dort steht. Aber das ist jedenfalls ganz verwischt und eben auch die Reihenfolge der Begegnungen ist unterschiedlich geschildert. Also Vorgeschichte, also es geht darum, eben, dass der Christus, indem er jetzt nach der Jordantaufe oder mit der Jordantaufe eben sich beginnt zu inkarnieren in dem Jesus von Nazareth, das ist ja ein weiter Prozess, der die ganzen drei Lebensjahre, die er auf Erden verbringt, dauert und erst ganz zum Schluss vollendet ist, im Grunde letztlich im Todesmoment vollkommen erst ist. Also es ist ein Augenblick eigentlich, für den dieses Leibesgefäß die volle Inkarnation aushält. Aber das ist der entscheidende Moment. Und in dem Moment, wo diese Inkarnation aber beginnt, kommt die Auseinandersetzung mit den Widersacherkräften. Das heißt, jetzt beginnt einmal die Erkenntnis, was tun diese Wesenheiten da? So, sie beginnt, sagen wir einmal, sie beginnt, weil eben im vollen Sinne sowohl Erkenntnis als auch eine beginnende Verwandlung erst dann mit den Mysterien auf Golgatha. Aber jetzt beginnt einmal ein Erkenntnisblick auf das, was mit diesen Wesenheiten zusammenhängt. Wie gesagt, selbstverständlich kennt der Christus sie als geistige Wesen, aber er kennt nicht, was sie da unten tun. Von dem hat er noch keine Ahnung. Es war aber so, dass, das haben wir das letzte Mal angesprochen, dass der Jesus von Nazareth, also in dem noch nicht der Christus inkarniert war, sondern zu dem Zeitpunkt noch das Zarathustra-Ich, also das heißt dieser Matthäus-Jesus, dass der als eines der letzten Erlebnisse vor der Jordantaufe hatte, bei den Essenern, wie er gesehen hat, wie die durch ihre Übungen, durch ihre Katharsis, das heißt durch ihre Reinigung, Luzifer und Ahriman vertreiben aus ihrem Tempel, aus ihrem Orden, aber dass diese Widersacherwesenheiten dann das hinfliehen, wenn man so will, zu dem Volk rundherum und dort verstärkt wirken. Und das war eine sehr, sehr starke Erschütterung für nämlich auch das Zarathustra-Ich, das da drinnen ist, weil das ja mit einem Blitzschlag einmal eröffnet, was tut eigentlich die ganze alte Einweihung? Die ist alle verbunden damit, dass die Widersachermächte zu den Nicht-Eingeweihten hingetrieben werden. Und das heißt also, in dem Moment müsste man sagen, ja, kann man so einen Weg überhaupt weitergehen noch, der bis jetzt als der einzige galt, der die Menschheit vorwärts bringt und ja auch tatsächlich getan hat. Aber es war eben ein hoher Preis dafür zu zahlen, eben dass diese Widersachermächte wirklich unter das Volk getrieben wurden. Man kann auch durchaus sagen, dass jetzt zur Zeitenwende oder jetzt halt 30 Jahre später ein Moment erreicht war, wo es wirklich begonnen hätte, kritisch zu werden, wenn das alte Einweihungswesen einfach unverändert fortgesetzt worden wäre. Dann wäre nämlich der positive Effekt langsam überwogen worden durch den negativen Effekt, indem man eben die Widersacher zur breiten Masse des Volkes hinschickt und die dort also dann immer mehr Fuß fassen und letztlich zunichte machen, das, was das kleine Häufchen an Eingeweihten auf Kosten der ganzen Menschheit eigentlich im Grunde macht. Also eine sehr schwierige Situation, das eigentlich für diesen Zarathustra, für dieses Zarathustra, ich für diesen hohen Eingeweihten, der es also bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr notwendig gehabt hätte, sich für seine eigene Entwicklung zu inkarnieren auf Erden, dass der tief erschüttert war davon. Und das ist zugleich ein Teil des Lösungsprozesses, der beginnt, dass er sich also aus dem Körper des Jesus von Nazareth zu lösen beginnt, dieses Ich des Zarathustra. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Inkarnation des Christus stattfinden kann. Also das muss ein kontinuierlicher Prozess sein, weil es können an sich nicht zwei Iche in einem und demselben Körper leben. Das funktioniert nicht. Ich meine, das Einzige, was möglich ist, ist eben, dass das Ich irgendwie herausgeht oder jedenfalls nicht oder zumindest nicht vollständig im Körper inkarniert ist, dann kann es also gewisse Durchdringungen geben. Aber wobei ja dieses Herausgehen des Zarathustra, das haben wir auch das letzte Mal schon ein bisschen angesprochen, ja anders ist, als es normal beim Tod passiert, weil ja dann eben auch mit den Leibeshüllen was passiert. Also das heißt, es trennt sich der Ätherleib vom physischen Leib und Ätherleib, Astralleib und ich gehen zunächst einmal gemeinsam heraus. Das ist ja nicht der Fall, sondern es bleibt der physische Leib mit den Lebenskräften, also mit dem Ätherleib und mit dem Astralischen bleibt vollkommen intakt. Und das ist jetzt auch ein Prozess, der daher das Hinausgehen des einen Ich und das Hereinkommen des Christus-Ich etwas, was so kontinuierlich übergehen muss ineinander. Weil im Grunde kann ein Menschenleib auch nicht sehr lange existieren, wenn das Ich nicht, zumindest teilweise wenigstens, inkarniert ist. Also das ist in Wahrheit ein sehr schwieriger Vorgang, dieser Austausch. War aber schon ja schwierig, wir haben ja besprochen, dass es zwei Jesusknaben gab zur Zeitenwende, den nathanischen Jesus, dessen Ich noch ganz unentwickelt war im Grunde, das noch ganz Ich-Funke eigentlich nur war, aber noch keine Inkarnation hinter sich hatte, daher also auch noch nicht in dem Sinn als Ich an sich arbeiten konnte, weil das geht eben erst ab der Inkarnation. Aber trotzdem musste ein gewisser Wechsel stattfinden, dass eben dann das Zarathustra-Ich von dem einen Leib des Matthäus-Knaben in den Leib des nathanischen Jesus, also des Lukas-Knaben, hinübergewechselt ist. Also das ist schon kein so alltäglicher Vorgang, dass sowas passiert. Ich will nicht behaupten, dass es das einzige Mal ist in der Weltgeschichte, dass sowas passiert. Also es kann schon sowas passieren, dass ein Ich irgendwo überwechselt. Und das wird in der Zukunft auch eine gewisse Bedeutung bekommen. Nämlich dann, wenn Menschen, die geistig weit genug entwickelt sind, ihre Körperhüllen einem Ich zur Verfügung stellen, das also nicht mit dem Körper, mit dem es sich schaffen könnte, aus den karmischen Voraussetzungen fertig würde. Und wo man ihm also als Hilfe eine Leibeshülle zur Verfügung stellt, die es ihm leichter macht, sein Schicksal zu bewältigen. Das wird kommen einmal. Es ist jetzt nicht morgen und nicht übermorgen, aber in der Zukunft wird das kommen. Äußerlich ist das alles sehr unspektakulär. Das wird dann nichts anderes merken, als dass der Mensch irgendwie verändert ist, irgendwie anders ist, aber äußerlich sieht man ja nichts. Die Leibeshüllen bleiben, die das sind. Aber natürlich wird das auch eine Zeit sein, wo bereits mehr Menschen wieder eine gewisse Hellsichtigkeit haben werden und das auch erkennen werden. Aber das wird eine große Möglichkeit sein, den Menschen zu helfen, die aus eigener Kraft alleine es nicht schaffen, ihr Karma aufzulösen, sondern die zumindest optimale Bedingungen dazu brauchen. Weil auflösen können sie es ja letztlich nur selber. Und das sind ja aber alles die Dinge, die da jetzt da unten sozusagen gelagert sind, wenn man das so ausdrücken will. Also die dort warten, von uns aufgelöst zu werden. Aber wo man helfen kann, ist, man kann ihnen leichtere Bedingungen schaffen, dass sie an das herangehen können und nicht nur zusätzlich Schwierigkeiten haben, die nämlich jetzt gar nicht karmisch bedingt sind, sondern es werden einfach im Laufe der Zeit die Inkarnationsbedingungen grundsätzlich immer schwieriger. Ja, weil es ist insgesamt eben die ganze Astralsphäre der Erde ist, naja, vergiftet fast, kann man sagen, durch das, was während der ganzen Menschheitsentwicklung schon passiert ist. Da ist so viel Gift drin und wir müssen uns letztlich den Astralleib aus dem bauen, solange wir nicht so weit sind, dass wir Geist selbst haben. Und zwar vollständig haben, weil dann könnten wir aus dem Nichts heraus einen Astralleib schaffen. Geist selbst zu besitzen heißt nämlich, die Fähigkeit zu besitzen, aus dem Nichts heraus ihn zu erschaffen. Und dann wären wir nicht angewiesen auf die Seelenkräfte, auf die Astralkräfte, die halt in der Erdennähe vorhanden sind. Und die sind aber die wichtigsten, um sich den Astralleib zu bauen, weil dadurch wird er erst erdentüchtig. Und wenn das schwierig ist, wenn das vergiftet und belastet und verdunkelt ist, dann hat das jetzt gar nichts mit dem Einzelkarma des Menschen zu tun, sondern das ist das gesamte Menschheitskarma, das man da mitschlucken in gewisser Weise. Und das ist für viele Menschen, oder wird in Zukunft verstärkt so sein, dass das einfach nicht bewältigbar ist. Und dass dann dieser Astralleib ganz eigenständig wird und natürlich den Widersacher mächten Tür und Tor geöffnet ist und das noch zu schwache Ich damit nicht fertig wird und gar nicht herankommt, seine eigentliche Aufgabe zu machen, nämlich sein Karma aufzuarbeiten. Also das kann man aber dann, da kann man helfen dadurch später einmal in fernerer Zukunft, dass man das weitentwickelte Menschen eben ihre Leibeshüllen zur Verfügung stellen, die entsprechend gereinigt sind. Teilweise werden das Menschen sein, die schon auch ein bisschen was vom Geist selbst entwickelt haben und daher auch da frische astralische Kräfte drinnen haben und auch vielleicht eine gewisse Zeit eben gearbeitet haben, um das Schlechte zu reinigen. Dann kann man diesen anderen Menschen eben bessere Inkarnationsbedingungen verschaffen. Also da wird sich manches ändern in Zukunft, auch wie Menschen also zu ihrer Inkarnation kommen und wie sich das abspielen wird. Das bleibt nicht immer alles gleich. Und daher ist das aber, was der Christus durchgemacht hat oder eben auch schon die Jesusknaben durchgemacht haben und daher das Zarathustra ich durchgemacht habe, ist so wie ein Vorbild dafür schon so. Also das ist also dort urbildlich eigentlich alles schon vorhanden, wo wir irgendwo die Nachfolge antreten. Einmal ganz zaghaft und leise natürlich und sehr bescheiden und klein, aber also auch aus mit aus dem Grund ist das wichtig, dass das alles so scheinbar so kompliziert gelaufen ist, oder nicht scheinbar, wirklich kompliziert gelaufen ist, aber das sind Dinge, die große Bedeutung auch für die Zukunft haben werden. Also es ist nicht nur was, das ist halt einmal so passiert und damit ist es erledigt, sondern dass es einmal so passiert ist, eröffnet Möglichkeiten für die Zukunft, dann eben auch für andere Menschen.
Und es wirkt fort.
Und es wirkt fort, ja, es wirkt fort. Das wirkt fort.
Heute ist durch die Nachrichten gegangen.
Ja.
Eine erschreckende Meldung.
Ja.
In Wien, in Österreich,
ja,
werden seit einem Jahr doppelt so viele Kinder geboren mit Kaiserschnitt,
ja,
als noch vor einem Jahr.
Wahnsinn.
Das heißt,
ja,
die werden betäubt.
Ja, 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 ja.
Und die Mutter auch.
Ja. Ja,
betäubt,
ja, ja, richtig, ja, ja.
Also, finde ich schon.
Nein, nein, stimmt, stimmt. Das, ja, ja, sicher, sicher. Ja, na, vieles, also das ist vieles nicht so unproblematisch.
Das hat auch was mit Sterben zu tun, mhm, weil man ja auch da schon bewusstlos hinübergehen möchte.
Ja, 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 absolut, ja, ja.
Muss ich ja irgendwo dann
zeigen. Ja, das ist so, ganz instinktiv, dieser materialistische Zug, der natürlich, also die Tore von Geburt und Tod, mit denen will er eigentlich gar nichts zu tun haben, nichts wissen. Das ist eben sozusagen die alte Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, die möchte man möglichst ausblenden. Das ist ganz stark. Und die heutige Wissenschaft und Wirtschaft auch macht es halt möglich. Also heute sind wir in der Zeit, wo das wirklich möglich ist. Ja, ja, das hat natürlich einen großen Einfluss, weil ich meine, natürlich, das durch die Geburt durchzugehen, ist ein dramatisches Erlebnis natürlich, sowohl fürs Kind, als sicher auch für die Mutter ist es ein besonderes Erlebnis, auf jeden Fall ein ganz besonderes, aber ganz besonders auch für das Kind da. Man weiß, dass das auch oft schwierig sein kann, Geburtstrauma und solche Sachen. Also es kann durchaus schwierig sein, aber genau das sind Dinge, die den Menschen also auch mit seiner Schicksalsaufgabe irgendwo konfrontieren, schon natürlich ganz unbewusst. Und da nehme ich ihm eigentlich das Bewusstsein dafür. Aber das ist unsere Zeit. Wir leben im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Es drängt eigentlich danach, Bewusstsein zu entwickeln, aber Bewusstsein hängt immer auch mit Schmerz zusammen. Weil Schmerz entsteht eigentlich immer dort, wo sich das Bewusstsein ausdehnen will und aber an seine Grenze stößt. Dort erlebt es eigentlich Schmerz. Und das heißt, ohne Schmerzen geht Bewusstseinsausweitung im Grunde gar nicht. Aber das ist halt unangenehm. Und da kommt dann der Luzifer, na wie im ersten Drama, da, wenn die Helena da am Schluss am ersten Bild kommt und sagt, oh, die hat das Schmerzen gebracht, wie kann das Schmerzen bringen? Das geistige Leben, das bringt doch nur Schönheit und Beseligung und so weiter. Ja, aber so ist es eben gerade nicht. Also da, das tut manchmal ziemlich weh. Ja, also das ist wirklich eine erschreckende Tatsache. Und das ist also in den westlichen Ländern, wird das überall so die Tendenz dazu sein. In Amerika schätze ich noch viel mehr. Ja, ja.
Für mich ist dieses Antrainieren dieser Bewusstlosigkeit dann, dass eben die Jugendlichen, die dann was spüren wollen, so in diese extremen,
ja, 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 ja,
Sportarten und in das Ritzen.
Nur mal den Kick oder was, ja, 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 ja.
Sich dann selber sozusagen.
Ja, ja, ja. Können, ne? Ja, klar, weil ja, schon das Selbstbewusstsein braucht diese Auseinandersetzung. Das Selbstbewusstsein entsteht, indem wir uns stoßen an der Welt, an unseren Körper, an allen eigentlich. Und wenn ich das nehme, fange ich an, mich zu verlieren. Und dann, ja, dann fängt es bis zu dem Ritzen und sonst was. Aber endlich tut es weh und ich spüre mich irgendwo. Weil sonst bin ich ja gar nicht da, ich zerflatter irgendwo. Und unsere Zeitkultur ist sehr darauf angelegt, den Menschen so zu zerstreuen. Weil es ist zwar im Untergrund eine ganz stark arimanische Technologie da, aber an der Oberfläche wird was ganz, ganz Luziferisches angeregt. Also wir sind eben in der Phase drinnen, wo die zwei sehr genial zusammenarbeiten und damit sind die Herrn Asuras schon die stecken dahinter. Also das ist oft wirklich nicht mehr trennbar voneinander. Also das der Ahriman liefert die technischen Mittel dazu und der Luzifer sorgt dafür, dass ja das Bewusstsein wieder entschwebt in sowas angenehm träumerisches, beseligendes, beglückendes, was aber dann nämlich auch nie die Qualität hat, wie die wirkliche Begeisterung geben kann, die durch Schmerzen vielleicht erkämpft ist, aber die dann wirkliche Begeisterung ist. Da reicht der Luzifer nie heran an das Schöne, was dann auch erlebt ist. Aber eben ohne diesem selbstsüchtigen Selbstgenuss irgendwo, der immer damit verbunden ist, sondern es kriegt diese Weite dadurch, dass man sieht, also wie sich, wenn aus dem Geistigen gewirkt wird, wie das eigentlich eine Wirkung in der ganzen Welt hat und eine harmonisierende Wirkung in der ganzen Welt, das ist was viel, viel Größeres. Und der Luzifer sorgt eigentlich nur dazu, dass du jetzt in dir im Moment halt so eine harmonische Stimmung hast. Und viel weiter reicht es eh schon nicht. Und rundherum bröckelt es aber ab. Daher kommt dann auch das böse Erwachen natürlich zwangsläufig. Und dann kommt schon das nächste Tablettel, das wieder dagegen wirkt. Also das ist...
Kann ich nochmal eben anknüpfen?
Ja.
Ja. Es gibt in der Anthroposophie, vielleicht ist das eine mündliche Mitteilung vom Steiner oder von Menschen, die in seiner Weise
weitergebracht
haben. Durch die Tatsache, dass jetzt so viele Betäubungsmedikamente den alten Menschen gegeben werden, kurz vor dem Tod, heißt, dass die überhaupt nicht mehr bewusst da hinübergehen
können. Ja, ja.
Und das hat zur Folge, dass sie sich in Kamaloka nicht mehr orientieren.
Ja.
Dann taucht doch die Frage auf, ja, da muss der Michael hunderte von Überstunden machen, weil das Kamaloka muss ja sein.
Muss sein.
Aber wie kriegen die Menschen da, diese Seelen da ein Bewusstsein
dafür? Ja. Ich denke, das ist eine riesige Problematik. Ja, das ist eine riesige Problematik. Absolut, weil damit eben auch der Michael und überhaupt die Hierarchien oben mit Dingen belastet werden, die eigentlich gar nicht mehr sein sollten. Das ist eben genau das, wo nämlich der Mensch dann anfängt, ganz konkret bereits als unbewusst natürlich, aber als Widersacherwesenheit zu wirken, weil er hemmt die anderen. Er fängt an, sie herunterzuziehen dadurch. Weil die können nicht anders, als sie können nicht jetzt sagen, das geht mir nichts an da unten sozusagen. Sondern sie müssen dann die Dinge tun, die der Mensch nicht selber tun kann. Und damit binde ich aber ihre geistigen Kräfte. Und das ist wirklich was sich letztlich über die ganze Kette der Hierarchien durchzieht, als Wirkung. Und haben wir glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, der Mensch ist natürlich, oder ein Teil der Menschen bereitet sich vor, die nächste Gruppe von Widersacherwesen zu werden. Also ein Teil davon wird auch diese Rolle übernehmen. Wenn es im Rahmen bleibt, ist das in Ordnung, weil das ja auch eine notwendige Aufgabe irgendwo ist und es gibt da noch genug Möglichkeiten in den späteren planetarischen Entwicklungsstufen, das wieder aufzulösen, aber es ist halt immer die Frage, ob das Maß stimmt oder nicht. Ja, also das heißt, aber das sind jetzt alles die Dinge, die der Christus kennenlernen muss, was sich da unten eigentlich abspielt. Weil das kennen die Hierarchien nicht. Sie kennen nicht den Tod und sie kennen dieses irdisch Böse nicht. Das kennen sie nicht. Und Das heißt, sie kennen nicht eigentlich, eben weil sie aus dem Geistigen kommen, sie kennen nicht diesen Bereich, der jetzt vom Geistigen nicht mehr vollkommen durchformt ist, sondern wo sich anderes tut. So wie wir es letztes Mal, glaube ich, erklärt haben, mit diesen Begriffen Tob und Ra, im Hebräischen, also was, wo der Baum der Erkenntnis, Etz Hagan, also der Baum des Gartens, Hadaat, Tob, Vara. Baum der Erkenntnis, Hadat, des Guten, Tob, Vara und des Bösen, Ra, des Bösen. Dass eben den Anteil Ra, den kennt der Christus noch nicht. Das ist der Teil, den er nicht kennt oder nur von der Außenseite her kennt. Und daher also jetzt nach der Jordan-Taufe schließt sich im Prinzip die Versuchungsgeschichte an, allerdings nach einer 40-tägigen Fastenzeit. Also er geht in die Einsamkeit, so heißt es ja. Also ich lese euch das einmal vor, wie es im Markus-Evangelium heißt, da ist es sehr kurz geschildert, ganz kurz. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Aus.
Das heißt, in der Wüste selber wird er schon versucht.
Genau, in der Wüste. Nicht erst danach, in der Wüste selber. Und Wüste heißt eigentlich gemeint ist die Einsamkeit. Also das ist einmal was Wichtiges. Er geht in die Einsamkeit. In die Einsamkeit heißt zunächst auch, er schließt sich mit seinem Bewusstsein gewisserweise auch von dem ab oben irgendwo. Also es fängt jetzt an, dieses Innenbewusstsein in gewisser Weise. Nämlich Wüste im Griechischen Eremos, Eremit kommt davon, das ist dasselbe Wort. Manche übersetzen, dann ging in die Wüste, in die Einsamkeit, das ist eigentlich eine Verdopplung. Also Wüste bedeutet zugleich Einsamkeit. Also wenn in der Bibel das geschrieben ist, heißt das immer, er geht also in die Einsamkeit. Ja, genau. Er ist mit dem eigenen Astralischen konfrontiert. Das heißt, er ist jetzt voll konfrontiert mit dem Mikrokosmos zunächst einmal. Also er kommt, steigt aus dem Makrokosmos ab und ist einmal konfrontiert mit dem Mikrokosmos, in den er da abgestiegen ist. Und da kommen jetzt dann nach dieser gewissen Schwächungszeit, wenn man so will, also es ist ja auch fast, er fastet auch, heißt es, dieses Fasten ist ja so eine Sache. Ich meine, überhaupt Askese ist eine sehr zweischneidige Sache, weil Enthaltsamkeit weckt natürlich zunächst einmal alle Begierden. Wenn der Hunger immer stärker wird, da schläft ja eben die Begierde gerade nicht ein, sondern sie wird eigentlich geweckt. Weil wenn ich eh voll gefressen bin, dann kannst du mir...
Ich bin froh, dass nichts zum Essen.
Genau, genau. Aber eben noch 40 Tagen, wobei die Zahl 40 natürlich auch wieder eine geistige Bedeutung hat. Die 4 bezieht sich eben auf die Erdenwelt überhaupt und insbesondere auf die, also weil es erstens einmal die 4. Entwicklungsstufe ist und 4 ist auch die Zahl für die, insbesondere für die Sinneswelt, für den Schleier der Maya, wenn man so will, also für das äußere Sinnliche. Und die 0, die dranhängt, Steiner schildert das, das heißt eigentlich, müsste man als Ei lesen, das Ei, aus dem etwas Neues entsteht. Also das heißt, die Frage ist, was kann jetzt nach diesen 40 Tagen da Neues entstehen? Was kann aus diesem Schleier der Maya oder aus dieser Sinneswelt, was kann da Neues, als neuer Einschlag herauskommen? Und das hängt aber durchaus auch äußerlich zusammen, dass man eben nach einer 40-tägigen Übung, zum Beispiel in Askese oder sonst was, dann bereit ist, da was Neues herauszuholen oder einen neuen Blick zu öffnen zumindest. So, jetzt schauen wir es uns an, wie es im Matthäusevangelium heißt. Das ist länger geschildert, ziemlich gleich lang wie im, dann wie im Lukas-Evangelium, aber trotzdem ein bisschen anders. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, also erstens auffällig einmal Tage und Nächte, also da sind diese beiden Seiten, die Tag- und Nachtgeister auch angesprochen indirekt.
Und Hunger kommt vor, was beim anderen nicht ist?
Ist beim anderen nicht, richtig, ist beim anderen nicht. Da wird es also ganz deutlich ausgesprochen, beim Lukas dann auch. Also es ist die präzisere Schilderung oder die ausführlichere. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Damit ist nämlich gemeint jetzt die Erdenwelt mit ihrer ganzen Herrlichkeit. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Das ist also die Fassung des Matthäusevangeliums. Sehr ähnlich das Johannesevangelium, allerdings mit etwas anderer Reihenfolge. Das ist wichtig, also dass da, weil nämlich in den Evangelien nicht ganz klar ist die Reihenfolge. Da sieht man, dass den Evangelisten, diesen drei Evangelisten, es kommt ja nicht, wird nicht geschildert im Johannesevangelium, dort kommt es nicht vor, also nur in den sogenannten synoptischen Evangelien. Und sie haben die Bilder an sich richtig, aber die Reihenfolge ist offensichtlich irgendwie ein bisschen schwebend noch. Also, erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. Also, da ist einmal der Hinweis darauf, über diese Erfüllung, das ist also die angehende Inkarnation. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Also der Hunger ist auch da. Da sagte der, ist ein wichtiger Punkt jetzt, dass der Hunger da ist. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Also genau wie im Matthäusevangelium. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Also da wird einmal ganz deutlich ausgesprochen, dass es eben um Luzifers Reich im Wesentlichen geht. Also dass nicht irgendwelche höheren Bereiche gemeint sind, das ist vielleicht aus dem Matthäus-Evangelium noch nicht so klar. Aber da ist es ganz deutlich ausgesprochen. Und Jesus antwortet ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist auch was sehr Interessantes. Es kommt ja irgendwie in beiden vor. Da will man gleich was dazu sagen. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, also genau im anderen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Für eine gewisse Zeit von ihm ab, auch das ist interessant.
Also, du hast jetzt gelesen bei Lukas.
Das war jetzt gelesen bei Lukas. Ja, bei Lukas steht also jetzt drinnen.
Lukas ist der Arzt,
ja, ja. Lukas ist der Arzt. Also der hat einen Blick dafür, dass da das Problem noch nicht ganz gelöst ist. Weil wir haben also jedenfalls in beiden Evangelien diese drei Stufen. Und wir haben also einmal dieses, wo er ihn auf den Berg führt, auf den Berg der Versuchung, wenn man so will, und wo ihm der Luzifer ihm die ganze Erdenwelt zeigt in ihrer Pracht und ihm dieses Reich geben will, also das irdisch-sinnliche Reich im Grunde, und darüber sollst du Herr sein. Das ist nämlich die luziferische Verführung, das ist der Luzifer. Der steht bei beiden interessanterweise nicht am Anfang, während Steiner dann in seiner Schilderung schreibt, dass als erstes eigentlich diese luziferische Verführung da ist. Er beginnt also ganz deutlich mit der luziferischen, die ist eben die, wo der Luzifer steht und da sagt, schau dir die Herrlichkeit dieser Welt an, all das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Das heißt, wenn du mich als Herrn anerkennst, dann will ich dir mein Reich geben im Grunde. Und das ist also die luziferische Welt, um die es hier geht. Also es geht um den Eintausch eben dieser großen geistigen Welt gegenüber der luziferischen Welt. Und das kann der Christus sehr leicht dem aus abwehren, diese Versuchung, weil er natürlich ganz klar mitbringt, also wie viel größer die andere Welt ist und dass das also ein müder Abglanz letztlich davon ist. Also das ist eine Welt, die vielleicht den Menschen verführen mag, der so bewusst diese höheren Bereiche noch nicht kennt, aber für den Christus ist das keine Versuchung oder kein Problem, sagen wir mal so. Weil man muss sich denken, also wenn hier von Versuchung Christi gesprochen wird, so muss man das ganz real nehmen. Es ist eine Sache, deren Ausgang nicht von Haus aus klar ist, dass der Christus das alles in den Wind schlagen wird. Weil dann wäre das Ganze nicht wert, dass es passieren würde. Also es heißt, selbst der Christus gerät in eine gewisse Gefahr, indem er in diese irdische Inkarnation eintritt. In der er natürlich nie gewesen wäre, wenn er sich nicht inkarniert hätte, aber das bedeutet durchaus eine Gefährdung, weil er damit eine gewisse Allmacht, die er als kosmisches Wesen hat, beginnt aufzugeben. Und zuletzt ja beim Kreuzestod in die vollständige Ohnmacht geht sogar. Aber da beginnt es bereits, also dass die Macht nicht mehr prinzipiell mit Sicherheit ausreicht, um die Widersacher zurückzuschlagen. Das ist also von Haus aus nicht gewiss. Weil sonst würde das nicht in den Evangelien drinnen stehen. Es würde auch gar nicht passieren. Weil eine Versuchung, die nicht real ist, passiert nicht. Das ist.
Und kann man sagen, dass dadurch, dass diese Versuchungen auftreten,
ja,
Christus ja auch kennenlernt, die Gefahrenmomente, denen die Menschen
ja sehen. Ja, ja, absolut, absolut. Nur dadurch kann er wirklich das volle Verständnis überhaupt erst entwickeln für das, was den Menschen hier bedroht und in welchen Schwierigkeiten er steckt der Mensch. Also er könnte nie dieser Heiland werden, wenn er dieses Verständnis dafür nicht im eigenen Leib, muss man sagen, erfahren hätte. Also erfahren nämlich, was das heißt, inkarniert zu sein, womit wird man da konfrontiert. Und diese, ja eigentlich, muss man sagen, erschütternde Erfahrung macht, dass also selbst das höchste göttliche Wesen kommt hier in eine Gefahrensituation sozusagen. So stark ist das, was da als Widersacherkräfte wirkt. Das ist also nichts, was man so einfach wegwischen kann. Allerdings also bei dieser luziferischen Versuchung gelingt es noch relativ leicht. Jetzt kommt als nächstes nach Steiner, dass Ahriman und Luzifer jetzt gemeinsam an den Christus herantreten, also jetzt als Verbündete. Das ist die zweite Versuchung. Und wenn wir sagen, Luzifer und Ahriman gemeinsam, müsste man ja schon an die Asuras denken. Da ist jetzt zwar bei Steiner, wird dort an der Stelle nichts gesagt davon, aber indirekt steckt es doch wieder drinnen. Weil da geht es darum, also er führt ihn auf den Tempel von Jerusalem, auf die Spitze des Turmes dort und stürze dich hinunter und die Engel werden dich auffangen. Das heißt, du wirst die Schwere überwinden. Es geht also um die Auseinandersetzung mit der Schwere. Das ist das Wichtige dabei. Die schwere Kräfte haben nämlich namentlich was mit den Asuras zu tun. Also der Geist der Schwere oder der Schwerkraft, wenn man so will, das sind asurische Wesenheiten, also Wesenheiten aus der Hierarchie der Urengel, die aber jetzt eben als Widersacher oder ja, halt aus den Erdentiefen wirken, sagen wir so. Warum habe ich gezögert? Weil sie ja auch notwendige und positive Wirkungen haben. Das muss man immer berücksichtigen dabei. Also man darf niemanden sagen, die Bösen trumpfen, sondern sie haben eine Aufgabe. Eine Aufgabe ist die schwere Kräfte, das sind aber zugleich die Kräfte, die hängen damit zusammen, dass wir überhaupt zu einer Inkarnation herunterkommen. Es sind dieselben geistigen Kräfte, die im physisch-mineralischen die Schwere bedingen, das sind dieselben Kräfte, die uns wieder zu einer Inkarnation bringen. Und was heißt das? Das sind aber alles diese Schlacken, die wir da zurückgelassen haben, mit denen hängt es zusammen, weil eigentlich unsere karmischen Verfehlungen, könnte man auf der anderen Seite sagen, ziehen uns wieder zu einer Inkarnation herunter. Das heißt, also die schweren Kräfte hängen zusammen mit unseren karmischen Verfehlungen in gewisser Weise. Und das beginnt ab dem Sündenfall. Da fängt es an, also da fängt so ein erstes Menschheitskarma an, weil es ja noch eigentlich dieser Ur-Adam ist, daher ist es eigentlich noch die ganze Menschheit, die betroffen ist. Aber damit beginnen auch erst in Wahrheit die Schwerekräfte zu wirken. Was Steiner immer wieder auch betont hat, die Schwerkraft als solche, wenn man konkret sprechen will, wirkt erst dort, wo das feste Erdelement beginnt. Wo es flüssig ist, wo die Dinge schwimmen, wo der Auftrieb sozusagen da ist, ist eigentlich noch nicht wirklich die schwere Wirkung, das Bedeutsame. Das ist also nur abstrakt, wenn man da auch dann von schwere Wirkung spricht. Konkret wird sie erst dort, wo das feste, kristalline Element sich bildet. Und das steht ganz im Zusammenhang mit dem Sündenfall geschehen. Das ist alles, da passiert dann der Mondenaustritt, da passiert die Verhärtung zum mineralischen Element, da beginnt die Schwerkraft zu wirken, da beginnt die karmische Schuld letztlich, Und das heißt, da beginnt der Weg, der den Menschen immer wieder da hinunterzieht. Und das sind dieselben Kräfte, die äußerlich als schwere Kräfte wirken. Das heißt also, wenn man Karma physikalisch sozusagen messen will, misst man die Schwerkraft. Die hängt also daher mit unseren karmischen Verfehlungen zusammen. Kühner Gedanke.
Unglaublich. Wolfgang, hast du jetzt parat, was der im ägyptischen Tempel besprochen wird von dem, der die Erdenschwere vertritt?
Ich kann das auswendig nicht sagen, ich kann nachschauen. Das ist richtig.
So weit von Golgatha entfernt.
Das ist nicht so weit entfernt, so ist es, ja. Aber das habe ich sogar direkt da. Kleine Sekunde. GA14 ist das. So. Der Seelenerwachen, das ist das 8. Bild. Ja, genau, das ist es. So. Der Vertreter des Erdelements. Im Schwergewicht des Erdeseins ergreift den Schein des eigenen Wesens schreckenlos, dass du versinken kannst in Weltentiefen. In Weltentiefen such das Sein im Finstern. Verbinde, was du findest, deinem Schein. Im Lasten wird es dir das Sein gewähren. Das ist das. Ja. Das ist genau das. Das ist genau das. Und das heißt, das ganze Karma der Vergangenheit gibt dir auch die nötige Schwere, um
das Gewicht.
Ja, genau. Mhm. Genau. Also das ist was ganz Bedeutsames. Und auf das weist eigentlich jetzt diese zweite Versuchung hin, sozusagen, lass dich doch von denen oben da tragen, negier doch das. Das heißt, nimm nicht dein Erdenschicksal auf dich. Du kannst es doch leicht machen, die tragen dich drüber hinweg. Weil was wäre die Folge, dann bliebe das alles unverwandelt. Dann könnten sie sich das alles nehmen und ich schwebe da irgendwo oben. Also das ist die zweite Versuchung, die durch Luzifer und Ahriman gemeinsam erfolgt. Und da wirken immer mal gemeinsam, da wirken die beiden durch. Also das ist die mittlere Versuchung. Die kann also vom Christus auch zurückgewiesen werden. Ein wirkliches Problem wird jetzt die dritte, die rein arimanische. Also jetzt als drittes kommt der Ahriman allein. Also Steiner schildert das so, also Ahriman sagt halt jetzt zum Luzifer, du, mit dir hat das auch nicht funktioniert, also lass mich es jetzt allein probieren. Und jetzt kommt also diese Anweisung, mach aus diesen Steinen Brot. Und das ist jetzt das große Problem. Der Christus sagt zwar dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das ist der bekannte Spruch, nur das Problem bleibt, er braucht aber das irdische Brot auch. Das heißt, er ist darauf angewiesen, sozusagen aus den Steinen, letztlich aus dem Mineralreich, immer wieder das Brot irgendwo herauszuholen. Das kommt nicht einfach. Und Steiner, ich kann es euch ja vorlesen. Also der Abimann antwortet ihm dann, also jetzt in der Schilderung, wie Steiner aus der Imagination heraus schildert, Abimann sagt also, ja, ja, also als der Christus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, jawohl, magst du recht haben. Aber dass du recht hast und inwiefern du recht hast, das kann mich eigentlich nicht hindern, dich doch in einer gewissen Weise zu halten. Du weißt nur, was der Geist tut, der aus den Höhen heruntersteigt. Du warst noch nicht in der menschlichen Welt. Da unten in der menschlichen Welt gibt es aber noch ganz andere Menschen, die haben wahrhaftig nötig, Steine zu Brot zu machen. Die können unmöglich sich bloß vom Geiste ernähren. Das war der Moment, wo Ahriman zu Christus etwas sprach, was man zwar auf der Erde wissen konnte, was aber der Gott, der eben erst die Erde betreten hatte, noch nicht wissen konnte. Er wusste nicht, dass es unten auf der Erde notwendig ist, jetzt wird es interessant, das Mineralische, das Metall zu Geld zu machen, damit die Menschen Brot haben.
Das ist es.
Das ist es. Da sagte Ahriman, dass die armen Menschen da unten auf der Erde gezwungen sind, mit dem Gelde sich zu ernähren. Das war der Punkt, an dem Ahriman noch eine Gewalt hatte. Und ich werde, sagte Ahriman, diese Gewalt gebrauchen. Gebrauchen, ja. Und ja. Na, das haben wir ja heute zur Genüge irgendwo. Also das heißt, mit dieser Problematik müssen wir uns letztlich auseinandersetzen, solange die irdischen Inkarnationen wären. Und daher ist also diese ganze Problematik Geldwesen, Finanzwesen oder so, was eben damit verbunden ist, ist eben ein ganz wichtiges Thema in Wahrheit. Und daher so toll finde ich es immer im Faustwirt, die Erfindung des Papiergelds. Das ist
bei einem
Karneval, gell? Genau. Genau, und dann im vierten Akt führt es dann zu den ganzen Auseinandersetzungen.
Und aber das Papiergeld wollen Sie abschaffen.
Ja, ja, na klar, das wird noch dünner heute halt jetzt. Das ist.
Ich glaube, die Münzen auch.
Ja, ja, die Münzen. Ja, ja,
ja. Ja, das Gold nicht.
Das Gold, nein, aber das Geprägte, aber als Zahlungsmittel, also. Mhm. Es ist nur mehr in elektronischer Form. Ja, also und das wird früher oder später wird das kommen. Ich meine, das wird sich nicht aufhalten. Das ist typisch der Zug, dieser arimanische Zug. Ja, das wird immer mehr ins elektrische Reich sozusagen hineingezogen.
Aber wovon leben wir dann?
Ja, das ist elektronisch gespeichert.
Naja, schon. Ja, aber ich meine, der Gedanke, dass die Menschen das Metall brauchen,
naja,
das ist doch der wesentliche Punkt.
Ja,
für mich sagt das der Ahriman, aber ob es wirklich so ist, der Ahriman sagt das ja, ne? dass wir das brauchen.
Ja, aber das kann Lüge.
Naja, ich meine, wir brauchen zunächst einmal, es ist noch über längere Zeit, irgendwelche irdischen Produkte, sage ich mal, um überleben zu können auf Erden. Also, ich meine, es wird einmal eine Zeit kommen, wo sich die Ernährung verwandeln wird und wo man ähnlich wie die Pflanzen vom Sonnenlicht leben können, aber das ist nur eine ferne Zukunft. Also, das ist eine Zeit, wo wir auch gelernt haben müssten, dann eben eine wirkliche weltweite Brüderlichkeit, wo Geld von mir aus in irgendeiner Form immer noch als Verrechnungseinheit da ist. Es ist ja im Grunde nicht mehr. Es ist eine Verrechnungseinheit für das, was Menschen für andere Menschen tun, in Wahrheit. Also ich produziere etwas für jemand anderen und dafür komme ich als Gegenwert sozusagen das Geld. Also das heißt, ein Stück Metall oder ein Stück Papier oder halt dann einen Eintrag am Konto. Um dann andere Dinge, deren ich jetzt bedarf, von anderen zu bekommen. Also es ist nur eigentlich die Maßeinheit, die die Dinge in ein Verhältnis setzt irgendwo. Also die das Stück Brot zum Sakko oder zu den Strümpfen oder zu den Schuhen in ein Verhältnis setzt irgendwo. sozusagen, was ist, welches hat mehr Wert für den Menschen von dem her, dass es also vergleichbar wird. Also nämlich nach seinem Bedarf, Wert im Sinne jetzt dann vom Bedarf auch irgendwo. Weil Brot brauche ich eben so und so viel, Schuh brauche ich vielleicht nicht jeden Tag ein neues Paar, manche, die Superreichen vielleicht schon, aber die ziehen es nicht öfter als einmal an, aber da ist keine Notwendigkeit eigentlich und dadurch kommen auch unterschiedliche Preise zustande, je nachdem wie die Bedürfnisse der Menschen sind. Und das, die Preisbildung müsste ja eigentlich nach dem gehen, wie wirklich die Bedürfnisse der Menschen sind und nach denen wäre zu produzieren und das Geld ist eigentlich nur die Ordnungszahl dafür, dass das in einen Maßstab zueinander gesetzt wird. Was anderes ist es eigentlich nicht, aber das müsste in irgendeiner Form da sein.
Also eigentlich ist das ein Verabredungsprinzip.
Es ist eigentlich ein Verabredungsprinzip, ja.
Und jetzt kann man aber aus Metallen Medikamente machen.
Richtig.
Und das ist ganz eine andere.
Das ist eine ganz andere Ebene, richtig. Das ist eine ganz andere Ebene. Richtig. Und aber der Zug ist eben, das Geld ist ja schon lang, kommt immer mehr weg vom wirklichen Metall. Also der Münzfaktor geht immer mehr zurück eigentlich. Und das Papiergeld wird auch mal verschwinden. Ich meine, ich bin auch nicht glücklich, dass das, aber es ist jetzt die Frage, wie schnell das geht. Aber es wird die Zeit kommen, wo das alles nicht mehr irgendwo gespeichert ist oder was. Ich meine, es wird sich dann in der Art enthüllen, dass es für sich genommen, wenn ich es nur als das Geld eben nehme, eine Illusion ist. Es ist dann keine Illusion, wenn dem entgegensteht eine geistig schaffende Kraft, die dahinter steckt. Weil die geistig schaffende Kraft brauche ich nämlich auch, um produzieren zu können, auch ein Brot produzieren zu können. Irgendwo muss der Geist sein, der weiß, wie mache ich Brot. Und wie tue ich das und wie mache ich die Kleidungsstücke und so weiter. Ohne Geist geht das nicht. Natürlich gehört auch die Energie und die Arbeitskraft und so weiter dazu, aber es gehört eben auch der Geist dazu und das Geld ist dann im positiven Sinn, ist es das, was dem Geist die Möglichkeit gibt einzugreifen, etwa das Kapital. Weil dann sage ich, ich brauche so viel Kapital, dass ich jetzt Brot produzieren kann. Oder dass ich einen Anzug produzieren kann oder sowas. Und wir werden sicher nicht mehr zurückkommen zu den Zeiten, wo alles nur Handarbeit ist. Das wird nicht sein. Und das wird also zumindest über einen längeren Zeitraum nicht, weil heute einfach offensichtlich so viele Menschen in die Inkarnation drängen und an unserer Zeit mitarbeiten wollen, dass tatsächlich also mit reiner Handarbeit das nicht mehr zu bewältigen wäre. Und wo die Kapazität des Menschen teilweise eben auch für andere Sachen frei werden soll, weil man muss denken, die mittelalterlichen Handwerker oder so, die haben halt aber auch nur das gemacht, damit waren sie ausgelastet. Und das war eine ganz kleine Schicht, die sich halt sozusagen, wie soll man sagen, geistig beschäftigt, nämlich intensiv geistig beschäftigt haben. Und eine große Schicht, die schon, weil das Handwerk war sehr geistig eigentlich, von der Tätigkeit her, aber es war eben nicht diese bewusste Geistigkeit natürlich, sondern es war die rein in die Gestaltung hineingeht, die also künstlerisch ist, aber noch nicht diese Wachheit hat. Also zumindest also unsere ganze fünfte Kulturepoche wird die Technik noch gewaltig zunehmen. Wir sind am Anfang erst dessen, was technisch möglich ist. Weil es wird alles das kommen, was technisch möglich ist. Das wird kommen.
Wolfgang, ich habe jetzt ein Verständnisproblem.
Ja?
Du sagst, die technische Entwicklung ist noch nicht auf die Hand gekommen.
Nein.
Es bringen viele Menschen in die Inkarnation.
Ja.
Meine Frage ist jetzt, wodurch bekommen die alle Arbeit? Denn die technischen Hilfsmittel, die werfen ja gerade die,
ja, ja,
die Arbeitszeit
hinaus. Absolut, absolut. Das heißt, das heißt es wird, was Herr Steiner letztlich erfordert, dass also das Lebenseinkommen und der Arbeitsvertrag oder was auch immer erstens einmal getrennt sein muss. Und also das heißt, dass man seinen Lebensunterhalt nicht durch die Arbeit sich erwirbt, sondern das ist etwas, was sozusagen durch die andere, durch die soziale Gemeinschaft bereitgestellt wird. Das heißt, es ist nicht daran gebunden, ob der Arbeit hat oder wie viel oder wie wenig, einmal grundsätzlich. Okay. Und nicht umsonst gibt es jetzt schon diese Diskussionen um dieses bedingungslose Grundeinkommen und so weiter. Ob das alles jetzt schon sehr gescheit durchdacht ist, ist eine andere Frage. Aber es wird die Zeit kommen, wo die Arbeitslosigkeit wird durch die Technik immer mehr steigen und das wird exponentiell gehen. Also das heißt, es wird zunehmen. Das braucht man nicht glauben, dass das jetzt besser werden wird. Das ist höchstens kurz einmal, aber der Trend geht. Aristoteles hat ja gesagt, dass nämlich über die Sklaverei hat er gesagt, also die ist ja selbstverständlich in Griechenland, weil er gesagt, die Sklaverei wird dann enden, wenn sich die Webstühle selbsttätig, automatisch bewegen werden.
Das hat der
Aristoteles gesagt. Oh. Solang das nicht der Fall ist, solang wird es das Sklavenwesen geben müssen. Und wir haben heute im Grund, der Rösler hat das immer so schön gesagt, der Steiner eher letztlich, der Arbeitsmarkt ist der Rest des Sklavenmarktes. Das heißt, wo im Grund der Mensch halt jetzt zwar nicht mehr als Ganzes, aber seine Arbeitskraft gekauft wird. Und der dann gezwungen ist, eben dafür das und das zu leisten, was irgendwer anschafft. Und das ist etwas, was eigentlich noch in unserer Kulturepoche, über das wir darüber wegkommen werden müssen. Dazu ist das Erziehungsmittel gerade die Technik, die uns davor hinstellt, dass wir ganz andere soziale Einrichtungen finden müssen, wo das vollkommen getrennt ist, wo vielleicht dann jeder Mensch nur mehr 10 Stunden arbeitet oder weniger noch, je weiter die Technik geht. Und oder wie es der Strada hat, zumindest in seinem Heim, das er nach sich gestaltet, wie auch immer, es wird sich komplett ändern. Und in nicht so ferner Zukunft. Weil es ist schon jetzt die Rede davon, dass oder es kündigt sich ja schon, vieles ist technisch schon möglich, der Haushalt funktioniert automatisch, weiß Gott, was alles funktioniert automatisch. Es,
die Rede ist davon, die Arbeit ist noch immer nicht geteilt vom Geld.
Ja, eben, das ist das Problem.
Genau, da wird es krachen.
Eben, da wird's krachen, das ist genau das Problem. Das wollte ja Steiner eben schon mit seiner Dreigliederung, das war einer der ganz wichtigen Punkte, dass der Lohnvertrag vom Arbeitsvertrag getrennt gehört. Und das fehlt und an dem krankt es schon mal total. Und darum hat man die vielen Probleme. Ich meine, die Kosten werden deswegen nicht geringer, weil sonst ist halt jetzt das Arbeitslosengeld oder sonst was bezahlt werden muss. Also über irgendeine Ecke muss sowieso bezahlt werden. Aber natürlich blockieren die Leute, weil irgendwer müsste ja was hergeben vielleicht. Und die blockieren, die was hergeben müssen. Das ist halt immer aber dieses soziale Empfinden ist halt eben einfach noch nicht da und schon gar nicht die Ideen, wie man das umsetzt, weil die Dreigliederungsideen schaut ja keiner an. Schon außerhalb von den Anthroposophen schon gar nicht und die selbst auch relativ wenig, weil es halt eine schwierige und trockene Materie ist. Aber
der Anspruch, wenn man, was du jetzt hast, sozial sind wir nicht so weit, oder?
Ja.
Ich finde, der ist sehr hoch. Ich finde, man muss einfach nur gerecht sein.
Ja, ja.
Es ist ja die Gerechtigkeit nicht da, das wäre ja ganz einfach zu lösen.
Ja, ja.
Gerechtigkeit ist einfach.
Ja, eben, genau, das ist es.
Das schaut nur so ausvertraglich, aber so, Sobald das getrennt ist, kann es gar nicht gerecht sein.
Nein, eh nicht. Ich meine, das ist natürlich, wenn wir immer noch so ganz stark hängen an dem römischen Rechtsdenken, und das besteht im Grunde darum, dass die Egoismen befriedigt werden. Darauf ist unser Rechtssystem im Grunde aufgebaut. Und es heißt zwar Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter, aber in Wahrheit ist das immer so, dass eben die mächtigeren Gruppierungen sehr wohl die Finger drinnen haben, dass ihr Ego besser befriedigt wird als andere. Mittlerweile die Herrschaft hat die Wirtschaft im Wesentlichen. Die Politik ist im Grunde nur mehr der Handlanger der Wirtschaft. Das, ja, und natürlich namentlich alles, was vom Westen sehr stark hereinkommt, weil in Europa das Geistesleben halt, das ein Gegengewicht hätte bilden können, ist halt sehr stark niedergedrückt worden. Hat sich natürlich selber in die Luft gesprengt irgendwo, aber das sind die Widersacherkräfte, weil das natürlich die ganze Geschichte, Nazi-Zeit und so, beginnend, aber eh schon mit dem Ersten Weltkrieg, weil im Grunde ist das alles eher zusammenhängendes Geschehen, also die Erste Weltkriegskatastrophe, Nazitum und der Zweite Weltkrieg mit drin, plus den Nachwirkungen bis ans Ende des 20. Jahrhunderts, hat eine Katastrophe bedeutet für das Geistesleben in Europa, namentlich in Mitteleuropa. Und hat das Tor geöffnet jetzt für ein gewaltiges Übergewicht dieser westlich rein wirtschaftlich orientierten Kräfte. Die sind auch nicht für sich genommen böse, einfach die tun halt. Und wenn sie nicht irgendwo einen Gegenpart finden, der einen Ausgleich schafft, dann fangen sie an, übers Maß zu wuchern. Und das merkt man ja. Und Europa macht nicht mehr den Diener davor. Und
einige wachen auf.
Einige wachen auf, ja, ja.
An TTIP
zündet
sich jetzt eine heftige.
Ja, das stimmt, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank.
So, ich habe jetzt noch eine Frage in Bezug auf das Mysteriendrama, in dem der Geist der Elemente sagt zu Strada und
Capesius, ja.
Es ist die Welt geordnet so, dass Leistung stets verlangt die Gegenleistung.
Ja.
Ihr wollt den Lohn mir jetzt nicht bezahlen, aber er muss bezahlt
Danke.
Werden. Und dann fragt die Frau, die da jetzt gerade aus dem Fenster erscheint, dass sie für euch bezahlt.
Ja.
Kann man sagen, dass darin der Keimgedanke für die Dreigliederung gelegt ist?
Naja, ja. Sicher, es liegt es irgendwo drin. Also das heißt, es kann dieser Austausch stattfinden, dass sie oder das andere für uns bezahlen. Und ich meine, wir sind ja eigentlich trotzdem auf dem Weg dorthin, auch wenn es nicht so ausschaut. Weil die Wirtschaft als solche hat das brüderliche Element, man soll es nicht glauben, heute als Weltwirtschaft und als arbeitsteilige Wirtschaft eigentlich schon integriert in sich. Es kann heute niemand produzieren, als dass er für andere produziert. Kein Wirtschaftsbetrieb kann davon leben, dass er für sich produziert, sondern er macht ganz was Spezielles und produziert es einmal für andere, von mir aus für andere Firmen, die es abnehmen, und der muss ihre Bedürfnisse bedienen. Wenn er die nicht trifft, dann wird der Betrieb eingehen wahrscheinlich. Also das heißt, und zwar, wenn Steiner ja gerade bezüglich der Dreigliederungsidee von Brüderlichkeit spricht, redet er nie davon, das als moralische Qualität zu meinen, nämlich interessanterweise, primär. Sondern er sagt, das muss eigentlich so von der Institution her, von der Gesetzeslage muss es so sein, dass das funktioniert. Das darf nicht abhängen davon, dass die Leute sozusagen willig sind oder sozial gesinnt sind, weil dann wird es sicher nicht funktionieren. Sondern eher umgekehrt daran, dass das System da ist und funktioniert, werden sich die Leute daran erziehen. Eher das Umgekehrte. Aber Und das stimmt auch sicher, weil wenn ich darauf baue, dass die Menschen halt alle gut und sozial und hilfsbereit werden und dann wird das alles funktionieren, da kann man sicher auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Das wird nicht gehen, sondern es geht darum, Einrichtungen zu schaffen, die es eben unmöglich machen oder zumindest sehr erschweren, gegen dieses Prinzip zu verstoßen. Also, und das fehlt natürlich heute, weil heute die Mächtigen noch sehr das aushebeln, wo sie vielleicht mehr hergeben müssten, als sie bekommen. Und genau das wird aber sein müssen, dass aus dem Überfluss, der im Grunde vorhanden ist, ich meine, es ist ja ein gewaltiger Überfluss in Wahrheit vorhanden, dass das nämlich sowohl an Gütern als an Geld überhaupt. Geld ist überhaupt in Unmengen vorhanden. Das ist halt das Problem, dass viel zu viel Geld vorhanden ist. Die Europäische Zentralbank und die Weltbank, die wissen schon gar nicht mehr, was tun sollen, wie ist das loswerden sollen, das Geld. Das ist ja echt schon überlegt worden, da gibt es einen Ausdruck, das nennt sich Helikoptergeld.
Peter, was hast du für eine Idee?
Weniger Glocken vielleicht, aber dann gehen vielleicht Arbeitsplätze verloren.
Ja, das ist der naja, Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich meine, sie bremsen aber jetzt eh schon alles ein. Ich meine, es ist mittlerweile schon so, dass die Zinsen sind praktisch auf null. Teilweise für die Geldinstitute sind es schon negativ. Ja. Das heißt, die zahlen dafür, dass sie Geld einlegen, ja. Was die natürlich auch nicht endlos machen werden. Und es gab ja schon die wirklich gar nicht so unkonkrete Idee, die man dann genannt hat, Helikoptergeld. Das heißt, man nimmt das ganze Geld und streut es einfach vom Helikopter aus.
Faust in der...
Ja. Ja, genau wie wir.
Aber dieses System mit Negativzinsen, da fließt das Geld wieder nur zu den Reichen.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja, ja.
Schwachsinn hat nicht weh, dafür
ja, den ja, ja, na sicher. Sicher. Ne? Sicher. Also das.
Obwohl, ja.
Aber es beruht sowieso auf eine Illusion. Dabei geht es ja den Leuten gar nicht ums Geld als solches, weil es geht ja nicht darum, dass der jetzt noch 7 goldene Zahnbürsten hat, sondern es geht um den Machtfaktor, der damit verbunden ist. Das ist das, ja, der Punkt. Der hat das Sagen. Ja. Weil mit diesen Geldmitteln, die aber eigentlich eher eine Riesenillusion sind, wie bei der Faustgeschichte, weil reale Gegenwerte ja viel weniger vorhanden sind. Das ist ja mehr als das Zehnfache ist in Geld im Umlauf, als was an wirklichen Gütern nämlich dem entspricht. Das ist schon mal das Ungesunde. Also in Wahrheit sind das Ziffern. Wenn man das alles jetzt um das, was kaufen wollen würde, würde man gar nichts kriegen darum, weil es die Güter gar nicht gibt.
Ja, das steht im Widerspruch mit dem Arbeitslosen.
Eben.
Arbeitslose, aber ich kann das gar nicht, ich habe das Geld und kann es gar nicht kaufen, ne? Obwohl viele Leute keine Arbeit haben. Ne?
Ja, ja. Also da ist was schiefgelaufen und da ist es aber wirklich rein der Machteffekt, der diese Leute halt antreibt, damit Einfluss zu nehmen auf das Geschehen. Das ist das Mittel und das geht halt eben insbesondere mit diesen riesigen Geldmassen, darum sind die auch da. Also das ist eine Machtfrage.
Und dann sind wir immer wieder bei Ahriman, gell?
Da sind wir bei Ahriman, ja, ja, natürlich, das ist das arimanische Ding. Und das ist auch nicht zufällig, dass das natürlich von Amerika kommt, von dort ausgeht irgendwo, wobei viel von logistischen Zentren und so, nämlich lustigerweise in England sitzt und Amerika teilweise auch in Geiselhaft von dem Ganzen ist. Aber gewisse geistige Kräfte spielen eine Rolle, weil einfach Amerika, namentlich die Westküste, nämlich gar nicht die Ostküste, wo die Finanzzentren sitzen, sondern die Westküste, ist ja von der Äthergeografie und von dem, was dort für Kräfte wirken, ist so wirklich die Küste, die Küstenlinie, da der Andreasgraben, da stoßen die höchsten Ätherkräfte mit den tiefsten unterirdischen Kräften im Grunde zusammen. Da geht es am höchsten herauf, weil wir haben bei uns in Europa immer so Wärmeäther, ist das sehr interessant. Es geht dann weiter gegen Osten zu Lichtäther, Klangäther, dann ging es noch weiter in den Lebensäther hinauf, da sind wir in den höchsten Ätherkräften, und in Amerika geht es runter bis zu dem Bereich dritte Kraft. Das sind also letztlich diese, also die starken magnetischen, elektrischen Kräfte, die sehr stark im amerikanischen Boden sind und im Bereich Andreas Graben dort, also nicht, weil es jetzt der Graben ist, aber das ist die Gegend dort irgendwo, geht es aber hinunter bis zu diesen Kräften der dritten Kraft. Also da verbinden sich höchste und tiefste Kräfte irgendwie miteinander, und das ist ein riesiges Spannungsfeld. Das heißt, dort sind natürlich die Widersacherkräfte Luzifer, Ahriman und Asuras sehr, sehr stark präsent. Und das heißt, von dort strahlt eine ganz starke, naja, nicht unbedingt so positive Geistigkeit aus, also die jedenfalls einen starken Widerstand liefert, einen starken Widerstand eben namentlich auch den liefert, was als Dreigliederungsidee oder so da ist. Das schmeckt denen überhaupt nicht, weil die wollen eben einfach Macht über die Menschen gewinnen und die Menschen nach ihren Ding gestalten, und eigentlich soll der Mensch etwas im Sinne Ahrimans halt und natürlich auch der Ressource im Hintergrund so ein maschinenartiges Dasein selber leben. Das heißt, es wird eine Maschinenwelt geben, in der der Mensch als Rädchen integriert ist irgendwo. Der soll dann froh sein, kriegt seine beste Versorgung, ja, und Futter und
Chip eingepflanzt,
alles und Ding und. Und vor allem wird er geistig so indoktriniert, dass er eh nichts anderes will. Das ist das Eigentliche, um das es dann geht, dass er sozusagen seinen freien Willen aufgibt. Und eben, weil du das sprichst jetzt von dem Chip einpflanzen, wo es tatsächlich, manche so Zukunftsromane schildern das ja nicht ohne Grund, das sind teilweise richtige Visionen, wo der menschliche Körper selbst teilweise durch Maschinenteile oder so ersetzt wird. Das wird zumindest bei einem gewissen Teil fortschreiten. Weil was will der Ahriman? Der Ahriman will eigentlich da unten so ein automatenhaftes Wesen, er soll schon da bleiben, aber das Ich soll gar nicht mehr sich inkarnieren in dem, sondern es soll drüber schweben irgendwo. Dann könnten es die Widersachermächte nämlich in ihrem Bereich halten und hätten mit dem Ich aber ein Tor zur Schöpfungsquelle hinauf, das sie selber nicht mehr haben. Und da fliegt was. Ein Bote Ahrimans.
Oh.
Er hört mit, Nona. Naja, der Herr der Fliegen, Wanzenläuse, da zählt das auch mit.
Naja, gut.
Schon, ja. Passt. Ja, also auf das legen sie es an, also namentlich als Triebkraft jetzt die arimanischen Mächte, den Menschen, wirklich den menschlichen Körper zu einer Art physischen Unsterblichkeit oder Langlebigkeit zu verhelfen, was schon an sich also der Tod der Entwicklung dann ist irgendwann, weil das heißt, und ein totaler Gegenimpuls natürlich gegen die Auferstehung. Weil da steht nichts auf, da werden Ersatzteile ausgetauscht. Und das hat mit Auferstehung nichts zu tun, aber das. Naja. Ja, das ist ernst, meine Liebe.
Ernst. Aber im größten Ernst.
Ja, der Ernst kann nichts dafür. Ja, aber das sind die geistigen Kräfte, die jedenfalls von dort ausgehen. Und nicht umsonst kam viel von, da gab es ja in den 80er, 90er Jahren die ganze New Age-Bewegung und das so viele so geistige Strömungen, die aber sehr stark von dem impulsiert sind. Das ist also nicht unbedingt die Geistigkeit, die uns in die Zukunft führt. Ja,
70er.
Ja, da fängt es schon an, ja. Da fängt es schon an. Ich meine, da. Es hat relativ luziferisch einmal angefangen und dann kommt das Arimanische dazu, und die nächste Stufe ist, dass die auch sowas durchwirken. Und das ist halt einfach dort vom, von der ganzen Erdstruktur, wie sie heute ist, ist das einfach der geeignete Boden. Also weil es ist einfach schon so, dass über lange Zeiträume gewisse geografische Gegenden einfach auch von dort gewisse starke geistige Kräfte ausgehen und damit ganz stark in Verbindung sind. Also sind mit Tibet gewisse Kräfte in Verbindung und so weiter. Also das gewisse, oder mit dem Iran und so weiter. Das,
mit Tibet hast du jetzt.
Auch Tibet zum Beispiel auch, ja.
Wolfgang, ich mache da eben mal den Vorhang hinter dir zu.
Ja.
Es ist so ein schwarzes Loch.
Das ist, oh Gott. Das ist der Harry-Mann schon, der saugt schon hinter mir. Na gut, jetzt wird es gefährlich. Ich glaube, jetzt hören wir für heute auf. Das Thema ist zu ernst, ja. Aber wie, das ist wie beim Shakespeare, wenn es ganz ernst wird, kann man die Spaß machen. Das muss so sein. Nein,
wir dürfen nicht aussterben.
Nein.
Das wäre fatal.
Nein, das wäre wirklich fatal. Nein, man muss den Herrschaften wirklich ins Gesicht laufen. Das haben sie sich verdient. Ja, so steht es um uns. In diesem Sinn das nächste Mal weiter. Wir werden dann weitergehen in Richtung Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen, die neuen, die eben, schauen wir uns einmal an, wie die in Beziehung stehen könnten zum Erdinneren, sagen wir so. Es gibt, wie gesagt, von Steiner keine Angabe dazu, ich habe nichts gefunden, aber es springt einem an irgendwo, dass das was miteinander zu tun hat, und stellen wir es einfach einmal nebeneinander und schauen wir.
Fragen, was hast du da für eine Übersetzung?
Das ist die vom Bock. Also die, was ich vorgelesen habe, das war die Einheitsübersetzung. Das ist die schlechteste eigentlich. Also die Einheit, das ist die neue katholische, also neue, so neues Anima, aber, ja. Aber das ist die heute in den katholischen Kirchen verwendet wird.
Weil da waren Wendungen, die ich nicht kannte.
Ja. Sprachlich schön, aber halt nicht immer gedanklich klar ist die Luther-Übersetzung. Die sprachlich ist es sehr schön, aber manchmal hat man das Gefühl, er weiß nicht, was er eigentlich schreibt. Das ist der Haken dann wieder dran. Aber letztlich hat man bei denen auch nicht immer das Gefühl, das Wissen, es wird immer verschobener dann. Vor allem, weil das ist alles nämlich dann auch letztlich eine Sache des Kirchenrechts, sprich der Theologie, das, und die Theologie ist nichts anderes als eigentlich eine Rechtsangelegenheit. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie darf man darüber reden und auf was einigen wir uns. Und so, es entsteht ja letztlich auch in den Kirchenverhandlungen dann so. Also das ist auch, dass alle zufrieden sind dann irgendwo, aber mit einem geistigen Hintergrund hat das so relativ gar nichts zu tun. Das ist eine ganz irdische Angelegenheit in Wahrheit, wie man mit etwas umgeht, was man im Grund nicht versteht. Ich will nicht sagen, dass das bei allen Kirchenleuten so ist, aber das, was eben die Struktur dann bestimmt, die letztlich dasteht, das hat mit dem Geistigen nichts zu tun. Ja, sicher. Sicher, und das kann man bei so vielen, also theologischen Entscheidungen ganz konkret nachvollziehen. Das war einfach eine Machtfrage und die Seite, die halt gewonnen hat, hat erst durchgesetzt. Oder man hat gewisse Formulierungen überhaupt so gewählt, um andere rauszudrängen. Also da ist nicht einmal der Ansatz da, dass das wirklich um was Geistiges geht, sondern das ist Kirchenpolitik. Und das fängt schon sehr früh bei den Konzilien an, dass es um solche Dinge geht.
Viertes Jahrhundert.
Ja, viertes Jahrhundert, genau. Genau. Und selbst vorher schon in Ansätzen, ich meine, obwohl es da heute halt eben noch viele Vertreter gibt, die aber wirklich noch ganz in dem drinnen leben, aber man merkt auch da, wenigstens die dann als Kirchenväter anerkannt wurden und eh nicht gleich als Ketzer ausgeschlossen wurden, dass die selber keinen wirklichen Einblick mehr haben. Sie haben zwar noch große Begeisterung und irgendwo noch aus der Tradition gewisse Dinge mitnehmen, aber letztlich vielfach auch schon im Dunkel taten. Und dann auch immer mehr Panik kriegen von den Leuten, die noch hellsichtig sind. Weil sie merken, nämlich, dort kommen jetzt immer mehr, nämlich mit Recht teilweise merken, da kommen immer mehr die Widersacherkräfte herein. Und sie können es aber nicht mehr selber beurteilen, was ist jetzt richtig, was ist gut und was flüstern die Widersacher ein. Daher ist diese ganze Ketzerverfolgung und so bis zu einem gewissen Grad am Anfang zumindest schon auch aus einer gewissen verständlichen Sorge entstanden, dass da, weißt du, es gab alles, so ein breites Spektrum, wenn man sich die ganzen Gnostiker anschaut zum Beispiel, also das ist so zweites, drittes Jahrhundert herum ist das ganz stark da. Da gibt es so ein breites Spektrum und das, also der Luzi spielt da immer ein bisschen eine Rolle mit bei allen eigentlich, weil sie so ganz nicht auf dem Boden finden. Aber es spielt auch noch Gefährlicheres manchmal auch mit. Und teilweise aber auch Großartiges. Es sind großartige Sachen, aber es ist nicht mehr ganz klar und ganz rein. Das ist das Problem. Und daher war es letztlich richtig, diese gnostischen Schriften nicht in den Bibelkanon aufzunehmen. Also letztlich hat das schon einen Grund, weil man braucht ihn nur lesen im Vergleich dazu und man merkt sofort, wie das dieses schillernd luziferische kriegt. Man merkt, ja, das sind Schauungen, aber ob das dann immer so die richtigen sind und richtig interpretiert sind, weil das flimmert so, das ist so sehr, sehr verschwommen und sehr, sehr enthusiastisch natürlich auch, aber es ist schwierig. Ich meine, es sind teilweise großartige Sachen auch dabei, aber da muss man dann wirklich einen distanzierten Blick haben, um das zu unterscheiden zu können, was Wahrheit ist und was Missinterpretation der Wahrheit ist. Das heißt, Lüge wird, weil es eben von den Widersachern so eingeflüstert ist, dass man es missversteht. Also, schwierig. Na gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja. Gerne.